DW Menschen und Märkte.
Post aus Athen. Zeichnet sich eine Annäherung im Schuldenstreit ab? Gesetz per Dekret. Worum geht es beim Streit um das französische Reformpaket? Und schwere Geschütze. Schweizer Behörden verdächtigen eine Bank der schweren Geldwäsche. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und heiße Sie herzlich willkommen. In den Schuldenstreit zwischen Griechenland und der Eurogruppe kommt wieder etwas Bewegung. Ein Sprecher der griechischen Regierung sagte heute, sein Land werde am Donnerstag einen Antrag auf eine Verlängerung der Finanzhilfen stellen. Damit käme Griechenland einem Ultimatum der Eurogruppe nach, die einen solchen Antrag bis spätestens Freitag erwartet. Allerdings ist unklar, was genau die Griechen beantragen werden. Aus Brüssel Andreas Meyer-Feist.
Das Tauziehen um Finanzhilfen für Griechenland, inzwischen findet es auf höchster Ebene statt. Der griechische Regierungschef Tsipras, EU-Kommissionschef Juncker, Eurogruppenchef Dijsselbloem und Währungskommissar Moscovici in ständigem Kontakt. Die EU-Kommission in einer wohl entscheidenden Vermittlerrolle. Ziel, das bestehende Rettungsprogramm für Griechenland zu verlängern, Zeit zu gewinnen, um das Land vor der Pleite zu bewahren. Der für den Euroraum zuständige EU-Kommissar Dombrovskis mahnte zu schnellen Entscheidungen. Die wirtschaftliche und finanzielle Lage Griechenlands verschlechtert. Es ist wichtig, dass die Verlängerung des Programms stattfindet. Wenn Griechenland aus diesen Töpfen Geld bekommen möchte, brauchen wir einen Antrag. Und zweitens gewinnen wir so Zeit für weitere Verhandlungen zwischen Griechenland und der Eurogruppe. Laut Dombrovskis sind im Programm für Griechenland noch mehr als 7 Milliarden Euro vorgesehen, die noch nicht freigegeben wurden. Dombrovskis stellte Griechenland eine gewisse Flexibilität in Aussicht bei der Frage, welche Reformen angerechnet und akzeptiert werden können. Bedingung? Die griechische Regierung müsse das Programm generell akzeptieren und mittragen. Der realistischste Weg nach vorn ist die Verlängerung des Hilfsprogramms, aber wir diskutieren derzeit über Formulierungen, die noch gar nicht formuliert worden sind. Die entscheidende Frage, meinen alle das Gleiche, wenn sie vom Hilfsprogramm sprechen? Griechenlands Finanzminister Varoufakis hatte gestern Abend nur in allgemeiner Weise von einem Kreditabkommen gesprochen. Wir müssen das Kreditprogramm ein paar Monate verlängern, um genügend Stabilität zu bekommen, damit wir einen neuen Vertrag zwischen Griechenland und Europa aushandeln können. Und für diese Monate wird es natürlich 3-4 Bedingungen geben. Die anderen Euro-Staaten wollen diese Formulierung nicht akzeptieren. Auch Bundesfinanzminister Schäuble fordert von Griechenland einen klaren Bezug zum laufenden Hilfsprogramm und den damit verbundenen Auflagen.
Deswegen haben wir ja gesagt, wir möchten schon etwas einigermaßen Konkretes, Belastbares, Verbindliches sehen, sonst macht das Ganze keinen Sinn.
In Brüssel geht es jetzt nicht nur um Geld, sondern auch um gegenseitiges Vertrauen. Bis zum Sommer könnte so Zeit gewonnen werden, um ein neues Reformprogramm auf den Weg zu bringen, das Griechenland und die Euro-Staaten gleichermaßen akzeptieren könnten.
Erst wenn der griechische Antrag in Brüssel eingegangen ist, wissen wir mehr. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass jener Streit weitergehen wird, der schon am Montag zum Scheitern der Gespräche geführt hat. Können die Finanzhilfen weiterlaufen, wenn das Sparprogramm abgelehnt wird? Über die griechische Sicht der Dinge berichtet Thomas Bormann.
Bislang hatte sich die griechische Regierung vehement geweigert, das laufende Programm zu verlängern, weil es mit Sparauflagen verbunden ist. Die Regierung in Athen wird ihren Antrag auf Verlängerung allerdings an etliche Bedingungen knüpfen. Ministerpräsident Alexis Tsipras zählt sie auf. Wir lassen uns nicht unter Zeitdruck setzen und zu einem Kompromiss nötigen. Wir streben eine ehrliche Lösung an, die beiden Seiten Gewinn bringt. Das bedeutet, eine Lösung ohne Sparpolitik und ohne das bisherige Programm, das Griechenland in den letzten Jahren zerstört hat. Und wir streben eine Einigung an, ohne die giftige Präsenz der Troika. Unterm Strich sieht das dann freilich nicht aus wie eine Verlängerung des bisherigen Hilfsprogramms, sondern wie ein neues Programm, und zwar zu den Bedingungen der neuen griechischen Regierung. Die harten Sparauflagen sollen weg, damit Löhne und Renten in Griechenland wieder steigen können. Und die Finanzexperten der Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds sollen der griechischen Regierung nicht mehr hineinreden. Viele griechische Zeitungen geben sich heute nicht sehr optimistisch und meinen, wenn all diese Bedingungen im Antrag auf Verlängerung des Hilfsprogramms stehen, dann werden die anderen Euro-Länder diesen Antrag wahrscheinlich ablehnen, vor allem Deutschland. Die regierungsnahe Zeitung Ephemerida ton Synkaton schreibt, der deutsche Finanzminister Schäuble habe den griechischen Antrag zur Verlängerung des Hilfsprogramms bereits torpediert, bevor der Antrag überhaupt gestellt war. Schließlich poche Schäuble hart auf die Einhaltung der bisherigen Sparauflagen. Die konservative Zeitung Kathimerini ist ebenfalls skeptisch. Sie schreibt, die Fronten sind verhärtet, aber immerhin, es gäbe ein Fenster für eine Lösung. Über den Antrag auf Verlängerung des Hilfsprogramms wird sicher noch tagelang gestritten. Eine andere Frage wollen die Abgeordneten des griechischen Parlaments heute klären, nämlich wer neuer Staatspräsident werden soll. Ministerpräsident Tsipras präsentierte gestern einen Kandidaten, der in allen politischen Lagern Griechenlands gut ankommt, den konservativen Politiker Prokopis Pavlopoulos. Unter Blitzlichtgewitter hatte der 64-Jährige gestern Abend seinen ersten Auftritt als Kandidat und sagte: Das Land muss endlich aus dieser Zwickmühle herauskommen. Das Volk muss wieder Würde und Hoffnung spüren. Seine Wahl heute Abend gilt als sicher. Im Dezember war die Präsidentenwahl mit einem anderen Kandidaten in 3 Wahlgängen gescheitert. Das hatte die Neuwahl des Parlaments und damit auch den Regierungswechsel in Griechenland ausgelöst.
Die Regierung in Frankreich hat am Dienstag zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen, um ein umstrittenes Paket von Wirtschaftsreformen durchzusetzen. Weil dafür im Parlament die Mehrheit gefehlt hätte, wurde auf eine Abstimmung verzichtet und das Gesetz per Dekret beschlossen. Die Opposition stellte daraufhin einen Misstrauensantrag gegen die Regierung, über den am Donnerstagabend abgestimmt wird. Aus Paris Barbara Kostolnik.
Es war die erwartete schwere Geburt. Schließlich hatten die Abgeordneten schon vor der geplanten Abstimmung über 200 Stunden diskutiert, über 1000 Änderungsanträge eingebracht. Und dann musste der Parlamentspräsident Claude Bertolon verkünden:
L'Assemblée nationale prend acte.
Die Nationalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Regierung den Paragraphen 49 Absatz 3 der Verfassung anwendet.
Alinéa 3 de la Constitution.
Was nichts anderes heißt als, die Nationalversammlung stimmt nicht ab. Die Abgeordneten werden also bei dem Gesetzesvorhaben, das die sozialistische Regierung als eines der wichtigsten bezeichnet, gar nicht erst gefragt. Bei der Opposition war die Empörung dementsprechend groß.
Si vous utilisez le 49.3, le groupe UMP déposera une motion de censure.
Wenn Sie das machen, dann werden wir einen Misstrauensantrag stellen, brüllte Oppositionsführer Christian Jacob von der konservativen UMP in das Plenum. Da wusste er noch gar nicht, dass Manuel Valls gegen seinen Willen diesen Weg wohl gehen würde. Denn Valls wollte eigentlich die widerspenstigen sozialistischen Abgeordneten überzeugen, für das Gesetz und damit eine sozialliberale Ausrichtung der Regierung zu stimmen. Die rund 40 Abweichler, wie der Pariser Sozialist Pascal Chikri, aber ließen sich nicht erweichen. Ich werde dagegen stimmen. Valls hatte letztlich keine andere Wahl. Er musste die Vertrauensfrage stellen. Das gab er auch unumwunden vor den Abgeordneten zu.
Une majorité existe vraisemblablement.
Es gibt wahrscheinlich eine Mehrheit für dieses Gesetz, aber sie ist unsicher. Daher werde ich die Vertrauensfrage stellen. Die Schadenfreude bei der Opposition war natürlich groß. UMP-Präsident Nicolas Sarkozy äußerte sich via Twitter: Jetzt kommt es an den Tag. Es gibt weder Mehrheit noch Regierung. Und UMP-Sprecher Laurent Wauquiez ätzte: Das ist ein Bild der Ohnmacht, das diese Regierung abgibt, und es betrifft ihre gesamte Wirtschaftspolitik. Genau um diese künftige Wirtschaftspolitik der Regierung geht es bei dem Macron-Gesetz. Die Sonntagsarbeit soll ausgeweitet, der Kündigungsschutz gelockert, freie Berufe wie Notare wettbewerbsfähiger werden. Von allen Seiten kam Kritik am Gesetzesvorhaben, von links wie von rechts, eigentlich ein gutes Zeichen. Im Parlament schrie der Wirtschaftsminister sowohl in die linke als auch in die rechte Hälfte des Plenums, was er von seinen Kritikern hält. Hier gibt es eine unheilige Union von denen, die im Land gar nichts ändern wollen, die sagen, dass alles so bleiben soll, wie es ist, und denen, die uns vorwerfen, wir würden nicht genug tun. Aber wir werden vorangehen. Nun muss die Regierung Valls erst einmal das Misstrauensvotum überstehen. Dass es schlecht ausgeht für die Sozialisten, glaubt keiner. Denn jeder noch so wütende Abweichler weiß, wenn es Neuwahlen geben sollte, dann bin ich ziemlich sicher draußen. Und das diszipliniert schon mal. Außerdem haben die Grünen vorab versichert: Es versteht sich von selbst, sagt Barbara Pompili, dass wir gegen den Misstrauensantrag der Konservativen stimmen. Valls wird sein Gesetz bekommen, aber der Preis dafür ist hoch. Denn mit dem Paragraphen 49 Absatz 3 hat er seinen Joker ausgespielt. Oft kann er das nicht mehr machen.
Die Schweizer Justiz fährt schwere Geschütze gegen die britische Großbank HSBC auf. Ermittlungsbeamte durchsuchten am Mittwoch die Räume der Genfer Niederlassung der Bank. Zugleich leitete die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf schwere Geldwäsche ein. Hans-Jürgen Maurus berichtet aus Genf.
Der Tatort ist Genf, genauer die Filiale der englischen Hongkong and Shanghai Banking Corporation, kurz HSBC genannt. Und es geht um einen bösen Verdacht. Die Genfer Staatsanwaltschaft gab heute bekannt, dass sie in der Niederlassung der HSBC mitten in der Stadt eine Razzia durchgeführt hat. Das lässt den Schluss zu, dass Dokumente beschlagnahmt wurden und eine umfassende Untersuchung beginnt. Es besteht Geldwäscheverdacht. Und nicht nur das. Es gibt Anschuldigungen, die von Steuerhinterziehung bis zu Terroristenfinanzierung und vom Waschen von Drogengeldern bis zum Handel mit Blutdiamanten reichen. Das ist nicht nur starker Tobak, sondern ein Krimi der ganz besonderen Art. Schon deshalb, weil zwar alle derzeit auf die HSBC einprügeln, aber die englische Bank die meisten der dubiosen Kunden gar nicht selber akquiriert hat, sondern von einem der berühmtesten Privatbankiers der Welt, Edmund Safra, übernommen hatte. Denn Safra verkaufte einen Teil seines Bankenimperiums an die HSBC für angeblich rund 10 Milliarden Dollar, darunter auch die Schweizer Privatbank. Edmund Safra starb im Alter von 67 Jahren in einem spektakulären Feuer in seinem Penthouse in Monaco. Doch im Moment interessiert die Genfer Staatsanwaltschaft, wieso die HSBC offenbar viele umstrittene Kunden behielt oder sich erst spät von ihnen trennte. Monika Roth, Finanzprofessorin an der Universität St. Gallen, zeigt sich wenig überrascht. Ihre Erklärung?
Ja, es mangelt daran, dass man gerne wegschaut und dann eben nicht genau klärt, woher ein Kunde überhaupt kommt, was sein berufliches finanzielles Umfeld ist und woher er das Geld hat, also wie er es verdient hat. Wenn ich jetzt hier lese, Händler Blutdiamanten, korrupte Spitzenpolitiker, also spätestens, allerspätestens seit dem Jahr 2000, seit dem Fall Abacha, ist den Schweizer Banken klar, was hier gefordert ist. Und nicht nur der arabische Frühling, auch andere Ereignisse haben gezeigt, dass dem nicht nachgelebt wird.
Auch Ex-Staatsanwalt David Zollinger glaubt, dass die Kontrollen innerhalb der Privatbanken ungenügend sind. Aber der Fisch vom Kopf her stinkt, soll heißen, die Führungsetagen versagen.
Es ist nicht in erster Linie das Problem der Compliance-Abteilung, sondern natürlich ein Führungsproblem. Also es sind in erster Linie die Linienvorgesetzten, die mit, sage jetzt einmal mit ihrem Vorbild, aber letztlich auch mit ihren Vorgaben bestimmen, was im Alltag umgesetzt wird, die kontrollieren müssten, ob das, was sie angeordnet haben, auch von den Mitarbeitern gemacht wird. Ich glaube, in dem Bereich gibt es ganz sicher immer Handlungsbedarf.
Die Genfer Behörde hat jetzt mit der Razzia in der HSBC-Filiale auf die intensive Berichterstattung in der sogenannten SwissLeaks-Affäre reagiert, die auf gestohlenen Kundendaten bei der Genfer Filiale durch den Ex-Mitarbeiter Hervé Falciani beruht. Falciani hatte vermutlich bereits 2007 Zehntausende von Kundennamen samt Kontonummern heruntergeladen und später versucht, die vertraulichen Informationen bei libanesischen Banken zu verscherbeln. Dieser Versuch scheiterte und Falciani übergab die sensiblen Informationen den französischen und spanischen Steuerbehörden, als ihm die Schweizer Staatsanwaltschaft auf die Schliche kam. Und diese Daten hatten es in sich. Waffenschieber, Drogenbarone und Terroristenfinanzierer waren unter den Kunden. Und Prominente aus aller Welt, wie Formel-1-Impresario Flavio Briatore, der 38 Konten bei der HSBC und bis zu 73 Millionen Dollar gebunkert haben soll. Topmodel Elle Macpherson war dabei, der Motorradrennfahrer Valentino Rossi, ein libanesisch-belgischer Diamantenhändler, der wegen Geschäften mit Blutdiamanten von einem belgischen Gericht 2008 zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Sieht ganz danach aus, als ob die Genfer Staatsanwaltschaft die nächsten Monate alle Hände voll zu tun haben wird.
Hans-Jürgen Maurus über die Ermittlungen gegen die britische Bank HSBC in der Schweiz. Damit sind wir am Ende der Sendung. Jan Eisenberg in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.